Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hüseyin Bol
und Alev Arman. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien erstes Quartal nach Jahrtausendwende. Und wussten Sie das? Danach geht es weiter mit Musik.
Nachrichten.
Türkei hat den Familienangehörigen der bei der Explosion eines Tankers in Nigeria ums Leben gekommenen Menschen und dem nigerianischen Volk das Beileid ausgesprochen. Das Außenministerium veröffentlichte gestern eine schriftliche Erklärung zur Explosion eines Tankers in der Region Gurara im Bundesstaat Niger im Norden Nigerias. In der Erklärung hieß es, man sei zutiefst betrübt über den Tod von mehreren Menschen durch die Explosion eines Tankers gestern in der Region Gurara. In der Erklärung wurde den Familien der Todesopfer und dem nigerianischen Volk das Beileid ausgesprochen und der Verletzten eine baldige Genesung gewünscht. Gestern war aufgrund überholter Geschwindigkeit auf der Autobahn Diko-Maje im Bundesstaat Niger ein Tankwagen außer Kontrolle geraten und hatte sich überschlagen. Als Menschen versuchten, Treibstoff aus dem umgekippten Tanker zu pumpen, war es zu einer Explosion gekommen. In einer Erklärung der nigerianischen Katastrophenschutzbehörde hieß es, bei der Explosion seien 86 Menschen gestorben und 55 verletzt worden.
Der slowakische Ministerpräsident Roberto Fico und seine Delegation werden zu einem offiziellen Besuch in Türkei erwartet. Der slowakische Regierungschef wird im Komplex des Staatspräsidiums in Ankara von Präsident Recep Tayyip Erdogan offiziell empfangen werden. Anschließend werden bilaterale Gespräche und die Verhandlungen der Delegationen der beiden Länder stattfinden. Dabei sollen mögliche Schritte zum Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Türkei und der Slowakei erörtert werden. Fico und Erdogan werden zudem einen Meinungsaustausch über aktuelle regionale und globale Themen führen, darunter auch die Türkei-EU-Beziehungen. Im Anschluss an die Gespräche soll eine gemeinsame Pressekonferenz abgehalten werden. Am Abend wird zu Ehren des slowakischen Ministerpräsidenten ein offizielles Bankett stattfinden.
Die EU-Kommissarin für Bereitschaft, Krisenmanagement und Gleichstellung, Hatja Lahbib, wird heute Türkei einen Besuch abstatten. Bei dem Treffen zwischen Außenminister Hakan Fidan und EU-Kommissarin Lahbib sollen die Beziehungen zwischen Türkei und der EU erörtert werden. Hauptthema des Treffens zwischen Fidan und Lahbib wird der Kampf gegen Terror sein. Fidan wird außerdem die Erwartungen der EU hinsichtlich der Beseitigung der terroristischen Bedrohung Türkis in Syrien übermitteln. Bei dem Treffen dürfte besonders betont werden, wie wichtig es ist, dass die internationale Gemeinschaft und insbesondere die EU Schritte zum Wiederaufbau Syriens unternehmen. In diesem Zusammenhang soll die Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei Infrastrukturprojekten und der Bereitschaft humanitärer Hilfe betont werden. Die Forderung nach einer Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien, insbesondere in kritischen Sektoren, soll bekräftigt werden. Auch die sichere, freiwillige und reguläre Rückkehr der Syrer wird auf Fidans Agenda stehen. Gemeinsame Schritte, die unternommen werden können, um die Rückkehr sicherzustellen, sollen auch übermittelt werden.
Mit der heute stattzufindenden Vereidigungszeremonie wird offiziell Donald Trumps zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten beginnen. Die Vereidigungszeremonie, die auf einer speziellen Plattform außerhalb des Kongresses in der Hauptstadt Washington stattfinden sollte, wurde wegen des kalten Wetters in das Kongressgebäude verlegt. Donald Trump gab auf seinem Social-Media-Konto eine Erklärung zu diesem Thema ab und schrieb, ein Polarsturm fegt über das Land. Ich möchte nicht, dass Menschen in irgendeiner Weise verletzt oder geschädigt werden, sagte er. Wenn Sie sich dennoch entscheiden zu kommen, ziehen Sie sich warm an, sagte Trump. Auch die Präsidentenparade wird anders als sonst üblich in einer Sporthalle stattfinden. Die Zeremonie, die normalerweise etwa 200.000 Teilnehmer anziehen würde, wurde damit auf 20.000 begrenzt. Im Anschluss an die Zeremonie wird Donald Trump ins Weiße Haus übergehen und in Anwesenheit von Joe Biden das Amt des Präsidenten übernehmen. Nachdem Trump nach Abschluss seiner ersten Amtszeit die Wahl verloren hatte, hatte er im Januar 2021 nicht an der Amtsübergabezeremonie teilgenommen.
Israel hat im Rahmen der mit der Hamas vereinbarten Waffenruhe und des Gefangenenaustausches 90 palästinensische Häftlinge freigelassen. Nachdem die Hamas im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens und des Gefangenenaustausches mit Israel 3 israelische Geiseln freigelassen hatte, kam der erwartete Schritt von Israel. Im Gegenzug wurden 90 palästinensische Häftlinge freigelassen, die im Militärgefängnis Ofer in der Nähe von Ramallah im Westjordanland inhaftiert waren. Palästinensische Medien berichteten, unter den freigelassenen Häftlingen seien 69 Frauen, 20 Kinder und ein Jugendlicher. 78 der freigelassenen Palästinenser wurden aus dem besetzten Westjordanland und 12 aus dem besetzten Ostjerusalem stammen. Der militärische Flügel der Hamas, die Izzaddin al-Qassam-Brigade, ließ nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe im Gazastreifen 3 israelische Geiseln frei. Nach Angaben der israelischen Armee seien die freigelassenen Romy Gonan, Emily Damari und Doran Steinbrecher in Israel angekommen.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Am ersten Tag des Waffenstillstands haben 552 mit Hilfsgütern beladene LKWs Gaza erreicht. In einer schriftlichen Erklärung des Innenministeriums in Gaza hieß es, seit Sonntagmorgen haben 552 Hilfsgütertransporter die Grenze des Gazastreifens erreicht. 242 von ihnen fuhren in den Norden des Gaza. Zu den Hilfslieferungen gehörten Treibstoff, medizinische Hilfsgüter und Grundnahrungsmittel sowie Gemüse und Obst. Die Bemühungen für Zufuhr von noch mehr humanitärer Hilfe in die Region, um den Bedarf des Gazastreifens zu decken, würden fortgesetzt, so die Erklärung weiter. In der ersten Phase des Waffenstillstands sollen täglich 600 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen gelangen und der Grenzübergang Rafah soll 7 Tage nach Inkrafttreten des Abkommens geöffnet werden.
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas für eine rasche Verbesserung der humanitären Lage vor Ort ausgesprochen. Es müsse nun schnell mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen, schrieb Scholz auf dem Social-Netzwerk X. Die Zivilbevölkerung hat furchtbar gelitten. Auch ihr Schicksal geht uns etwas an, schrieb er weiter. Scholz bekräftigte seine Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung und sagte, der gewonnene Schwung müsse genutzt werden, um eine friedliche Existenz des palästinensischen Staates mit Israel sicherzustellen. Scholz betonte, dass der heutige Tag ein Tag der Freude sei. Die Hamas-Geiseln seien mit ihren Familien wieder vereint worden. Diesem ersten Schritt sollten weitere folgen, so die Bewertung des deutschen Bundeskanzlers Scholz.
Israelische Streitkräfte haben vor der militärischen Haftanstalt Ofer im Westjordanland Menschen mit Tränengas und Schallbomben angegriffen, die auf die Freilassung der palästinensischen Häftlinge warteten. Die israelischen Streitkräfte ließen die palästinensischen Gefangenen nicht vor 2.15 Uhr Ortszeit frei. In Ramallah griffen israelische Streitkräfte die Menschen mit Tränengas und Schallbomben an, die vor der Haftanstalt ungeduldig auf die Freilassung der palästinensischen Häftlinge warteten. Auch wurden ausländische Journalisten gezwungen, die Region zu verlassen. In den israelisch besetzten Gebieten Nablus und Hebron im Westjordanland führten israelische Streitkräfte Razzien durch. Israelische Streitkräfte öffneten das Feuer auf Palästinenser. Dabei wurde ein Kind getötet, 4 weitere Palästinenser wurden verletzt. Israelische Streitkräfte stürmten auch das Haus eines palästinensischen Gefangenen, der in Ost-Jerusalem freigelassen werden sollte. Auch wurden Journalisten daran gehindert, über die Lage vor Ort zu berichten oder zu filmen.
In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben tausende Studierende einen Protest zur Unterstützung der Lehrer organisiert, die am Dienstag wegen ihrer Gehälter und Arbeitsbedingungen gestreikt haben. Mitglieder der unabhängigen Gewerkschaft der Bildungsarbeiter Serbiens kündigten an, dass die Lehrkräfte am ersten Tag des am Dienstag beginnenden Schuljahrs in den Grund- und Sekundarschulen nicht am Unterricht teilnehmen werden, da sie mit ihren Gehältern und Arbeitsbedingungen unzufrieden sind. Tausende von Studierenden versammelten sich zur Unterstützung der Lehrer und organisierten eine Demonstration vor dem serbischen Bildungsministerium. Der Protest wurde von den Bürgern unterstützt. Die Studierenden forderten auch Rechenschaft für den tödlichen Einsturz eines Bahnhofsdaches in Novi Sad im Norden des Landes mit 15 Todesopfern und blockierten aus Protest für 15 Minuten den Verkehr. Die unabhängige Bildungsgewerkschaft Serbiens kündigte für Dienstag außerdem einen Protest der Lehrer in Belgrad an.
Die 55. Jahrestagungen des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos beginnt mit dem Motto Zusammenarbeit im intelligenten Zeitalter. Nach der Eröffnung und Preisverleihungszeremonie, die heute Abend im Rahmen des Gipfels im schweizerischen Davos stattfindet, finden vom 21. bis zum 24. Januar eine Reihe von Sitzungen statt. Während zu dem Gipfel 3000 Teilnehmer erwartet werden, darunter Geschäftsleute, Politiker, Akademiker und Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen aus mehr als 130 Ländern, werden auch 60 Staats- und Regierungschefs Reden vor den Teilnehmern halten. In dieser Zeit, in der die Weltwirtschaft einen Paradigmawechsel erlebt, wird bei in 220 Tagungen darüber diskutiert, wie das Wachstum wiederhergestellt werden kann, wie man von neuen Technologien profitiert und wie die soziale und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit gestärkt werden kann. In den Sitzungen werden die Redner ihre Einschätzungen zur neuen Politik der USA zur Fragmentierung durch die allmähliche Schwächung der globalen Zusammenarbeit entstanden ist, zur Handelspolitik, zur künstlichen Intelligenz und Digitalisierung, zur Transformation in saubere Energie, zur Bekämpfung des Klimawandels, zur zentralen Geldpolitik der Banken, Zinssätze und Inflation teilen. Donald Trump, der heute das Präsidentenamt in den USA übernimmt, wird sich am 23. Januar live zum Gipfel zuschalten. Zu dem Gipfel werden insgesamt 60 Staatsoberhäupter erwartet, darunter auch die Präsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, der erste stellvertretende Ministerpräsident Chinas, Ding Xuexiang, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der Präsident Argentiniens Javier Milei, die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberto Metsola, Präsident der Republik Südafrika Matamela, Cyril Ramaphosa, Spaniens Premierminister Pedro Sanchez, der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev, der palästinensische Premierminister Mohammed Mustafa, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und Israels Staatspräsident Isaac Herzog. An dem Gipfeltreffen werden sich außerdem der Außenminister der neuen syrischen Regierung Assad Hassan Shaibani, der Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres, die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation Ngozi Okonjo-Iweala und die Direktorin des Internationalen Währungsfonds Kristina Georgieva, NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus und der Exekutivdirektor des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen UNDP Achim Steiner beteiligen. Während mit einer Teilnahme von 1600 Vertretern der internationalen Geschäftswelt gerechnet wird, darunter 900 Führungskräfte, werden am Gipfel auch zahlreiche Repräsentanten der türkischen Geschäftswelt in Davos erwartet. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Erstes Quartal nach Jahrtausendwende.
Der 20. Januar hat für die USA und die ganze Welt eine besondere Bedeutung. Alle vier Jahre finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt und am 20. Januar wird der US-Präsident vereidigt. Im ersten Quartal des neuen Jahrtausends wurde im Jahr 2001 George W. Bush US-Präsident. Ihm folgte im Jahr 2009 Barack Obama für zwei Amtszeiten. Im Jahr 2017 Donald Trump und im Jahr 2021 Joe Biden. Donald Trump hat die Wahlen im November erneut gewonnen und wird heute sein Amt antreten. Eines der wichtigsten Wahlversprechen von Donald Trump war es, den seit drei Jahren andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Vor diesem Hintergrund können wir einen Blick auf die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine im 21. Jahrhundert werfen. Dazu müssen wir den Kalender ein wenig zurückdrehen und ins Jahr 2005 gehen. Am 21. Januar 2005 wurde Viktor Juschtschenko zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion war Juschtschenko der dritte Staatspräsident der Ukraine, die ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt hatte. Anders als für seine Vorgänger waren für Juschtschenko die Beziehungen zu Russland nicht so wichtig. Juschtschenko, der vor seiner Präsidentschaft 1,5 Jahre Ministerpräsident war, trat gemeinsam mit Julia Timoschenko für seine antirussische Politik ein. Auch wenn die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine während der Amtszeit von Viktor Juschtschenko angespannt waren, kam es nie zu einer Krise. Viktor Juschtschenko versuchte einerseits die Beziehungen zu den USA und der EU auszubauen und andererseits die Distanz zum Kreml zu wahren. Dies führte jedoch dazu, dass er nach einiger Zeit den Rückhalt in der Bevölkerung verlor. Juschtschenko erlitt bei den Wahlen 2010 eine Niederlage und gab sein Amt an Viktor Janukowitsch ab, der für seine pro-russische Haltung bekannt ist. Die politische Karriere Janukowitschs, der ein Partnerschaftsabkommen zwischen der Ukraine und der EU ablehnte, war auch unter dem Einfluss der Orangenrevolution von kurzer Dauer und endete 2014. Seither kommt es immer wieder zu Krisen zwischen Russland und der Ukraine. Die Wahlen vom 15. Januar 2006 in Palästina markierten das Ende einer Ära. Die Al-Fatah-Bewegung, die während der langen Amtszeit von Yasser Arafat als einzige Vertretung des palästinensischen Volkes galt, erlitt eine herbe Niederlage gegen die Hamas, die zum ersten Mal an Wahlen teilnahm. Hamas-Chef Ismail Haniyeh, der die langjährige Herrschaft der Al-Fatah beendet hatte, wurde neuer Ministerpräsident Palästinas. Israel erklärte daraufhin, es werde keine Friedensgespräche mit der Hamas-Regierung führen. Diese Haltung Israels war auch der Auslöser für die jahrelangen Kämpfe. Am 23. Januar 2008 fand ein für die türkisch-griechischen Beziehungen wichtiger Besuch statt. Nach 49 Jahren war Kostas Karamanis der erste griechische Regierungschef, der Türkei einen offiziellen Besuch abstattete. Der griechische Premierminister übermittelte moderate Botschaften bezüglich der türkisch-griechischen Beziehungen, des Zypern-Problems, der Interessenkonflikte in der Ägäis und der politischen und demokratischen Rechte der türkischen Minderheit in Westthrakien. In diesen Bereichen konnten jedoch keine für beide Seiten zufriedenstellenden Schritte unternommen werden. Türkiye verlor am 21. Januar 2013 einen seiner bedeutendsten Erdbebenforscher, Professor Dr. Ahmet Mete Işıkara. Als Leiter des Erdbebenobservatoriums Kandilli der Boğaziçi Universität wurde er 1999 nach den Erdbeben vom 17. August und 12. November in ganz Türkei bekannt. Der Professor verstarb im Alter von 72 Jahren. Durch seine Arbeit bemühte er sich, den Menschen in Türkei ein breites Wissen über das Erdbeben zu vermitteln. In Radio- und Fernsehsendungen versuchte er, wichtige Kenntnisse über das Erdbeben zu vermitteln. Kobe Bryant, der sich mit goldenen Lettern in die Geschichte des Weltsports eingeschrieben hat, ist am 16. Januar 2020 bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben gekommen. An Bord des Hubschraubers befand sich auch Bryants 13-jährige Tochter. Das Black Mamba bekannte Basketballspieler stellte in der NBA zahlreiche Rekorde auf. Auf Wiedersehen!
Erstes Quartal nach Jahrtausendwende.
Herkes arkamdan bağırmış kimse. Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Wussten Sie das? Wissen Sie, dass die Fischart Hamsi in Türkei eine besondere Bedeutung hat? Hamsi, der überall auf der Welt in vielen Ländern bekannt ist und verschiedene Gerichte daraus gemacht wird, hat in der türkischen Schwarzmeerregion einen besonderen Wert. Wenn in Türkei Schwarzmeer zur Sprache kommt, ist Hamsi das Erste, was einem einfällt und ist auch eine ganz besondere Nahrungsquelle für den Menschen am Schwarzmeer. Obwohl es auf der ganzen Welt geangelt wird, hat es sich nirgendwo so in das Leben der Menschen integriert wie in der Schwarzmeerregion. Schwarzmeer-Hamsi ist nicht nur eine Lebensgrundlage für Fischer, sondern auch ein Symbol. Die Menschen der Schwarzmeerregion, die besonders an den Küstengebieten leben, benutzen den Fisch Hamsi in fast allen Lebensbereichen, wie bei Liedern über Liebe, Wut und Trennungen, bei Sprüchen, Redewendungen und Neckereien. Hamsi ist von Musik bis zur Literatur, von Folklore bis zur Politik, von Wirtschaft bis zum Sport eine Inspiration für die Menschen der Schwarzmeerregion. Die Fischer der östlichen Schwarzmeerregion beten und schlachten Opfer, bevor sie in der zweiten Oktoberwoche zum Hamsi-Fangen in See stechen. Obwohl er in jeder Region Türkis verzehrt wird, ist er ein unveränderliches Wert der Schwarzmeerküche und wird auch wieder in dieser Region in Gerichten am häufigsten benutzt. Hamsi im Ofen, gedämpfte Hamsi, Hamsi-Pfanne, Reis mit Hamsi, Hamsi-Suppe, Hamsi-Frikadellen, Hamsi-Börek, Hamsi-Pita, Maisbrot mit Hamsi, Gebäck mit Hamsi sind einige Gerichte, die mit Hamsi zubereitet werden. Außerdem gibt es Reispudding mit Hamsi, Baklava mit Hamsi, sogar Hamsi-Marmelade. In der Schwarzmeerkultur erwartet man vom Mädchen im heiratsfähigen Alter unbedingt die Fähigkeit zur Bereitung von Reis mit Hamsi. Kurz gesagt ist Hamsi klein, aber für Türkei eine große Kultur.
Wussten Sie das?
Thank you. saçında ter boşanır başımda her cilveli ağzında hiçbir şey koyamam yerine kimsenin gitmesin gücüne sen üstüne alınma bu sitem benden bahtıma ibret ilanem olmaya gönüllüyüm ben ortada yaratmışsın bir defa can dayanır
in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Yaşananlar baki, kafi. güneşini yakmıştın bir arada. Baki, baki, yaşananlar baki. Kafi, kafi, kelimeler kafi.
Stimme Türkiye's ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Gönlüm var mı? Gönlüm de sarmaşık.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.trtwordworld.com.
Thank you.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعة صوت ترکیه.
دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوودی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووس ده ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
Yuflet Zari i Türkiye.
这里是 Tuarçi Çişen 广播电台.
İncan Kara, Radyo Sadaye Türkiye.
Da Türkiye Gag Radyo da.
Xosume Türkiye'yi zayını, Radyo Gayanı.
Petirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
Ayıç Radyo Voça Türkiye.
Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овоза.
Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
Е садай Тюркия.
Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
Эзо и фонетис Тюркия.
Олди радио глас Тюркия.
Гидарреди аммурият Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
Este Radio Voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
It Turkiye hangia radioya?
Ovde Radio Glas Turkiye.
Turkiye une radiosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Bitmeden, etrafını saranların hepsi gitmeden. Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana. Haydi ne duruyorsun, söz sana aşka. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden, etrafını saranların hepsi gitmeden. Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana. Haydi ne duruyorsun, koş sana aşka. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Yepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu. Yepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.